Nawalny. Seine Ziele, seine Gegner, seine Zukunft. Von Jan-Matti Dollbaum, Morven Lalouette und Ben Noble. Gelesen von Frank Streichfuß und Nadine Zerdam.
Seit dem Jahrtausendwechsel wird Russland von einem Mann kontrolliert: Wladimir Putin. Der Dauerpräsident regierte fast zwei Jahrzehnte lang mit autoritärer Macht und unantastbaren Beliebtheitswerten. Doch dann kam ein junger Politiker und stellte die herrschende Ordnung im Land in Frage: Alexei Nawalny. Spätestens seit dem Giftgasangriff im Sommer 2020 in Berlin ist Nawalny international bekannt. Als Aktivist, der trotz der Repressalien gegen ihn auf Reformen drängt. Als Russlands kühnster Oppositioneller. Als Staatsfeind, dessen Leben in Gefahr ist. Aber wer ist Nawalny wirklich? Und was sind seine Ziele? Diesen Fragen spüren wir in sechs investigativen Blinks nach. Wir verfolgen Nawalnys Schritte vom Uni-Abschluss und einer Blitzkarriere in der Wirtschaft zum Korruptionsbekämpfer, der ein aktivistisches Netzwerk aufbaute. Und wir sehen uns an, wie er die russische Politik verändern wollte und dabei ein ums andere Mal von Putins Staatsapparat gestoppt wurde.
Blink Nummer 1. Wer ist Alexei Nawalny?
Wir schreiben den 17. Januar 2021, einen Sonntag. Alexei Nawalny sitzt in einem Flugzeug auf dem Rollfeld des Flughafens Berlin-Brandenburg. Ziel der Maschine ist die russische Heimat des Oppositionspolitikers. Eine der Journalistinnen an Bord beugt sich zu Nawalny herüber und fragt: Haben Sie denn keine Angst? Die Frage ist berechtigt, denn Gründe hätte der 44-jährige Aktivist genug. Nur wenige Monate zuvor wurde er Opfer eines lebensgefährlichen Giftgasangriffs, der, so glauben viele, vom Kreml aus orchestriert wurde. Außerdem besteht die realistische Gefahr, dass Nawalny direkt nach seiner Landung in Moskau von der russischen Polizei verhaftet wird. Trotzdem strahlt der vermeintliche Staatsfeind Ruhe aus, Zuversicht. Er kämpft seit Jahren für politische Reformen in seinem Land und er denkt gar nicht daran, klein beizugeben. Schnitt. Alexei Nawalny kam am 4. Juni 1976 zur Welt, im beschaulichen Dörfchen Butin in der Oblast Moskau, keine 40 Kilometer westlich der Metropole. Seine Mutter war Buchhalterin und sein Vater hochdekorierter sowjetischer Offizier. Während seiner Jugend und Kindheit war Russland noch Teil der Sowjetunion, aber die Nawalnys waren keine Systemanhänger. Alexei Nawalny selbst bezeichnete sich schon mit 17 als politisch liberal. Umso zuversichtlicher blickte er in die Zukunft, als 1991 der eiserne Vorhang fiel. Er hoffte, die gefallene Sowjetunion würde einer modernen Volkswirtschaft weichen, mit einem freien Markt und einem demokratischen Rechtsstaat. 1993 schrieb er sich an der Russischen Universität der Völkerfreundschaft ein, in den Fächern Jura und Wirtschaft. Und nach dem Abschluss begann er eine vielversprechende Karriere im Börsen- und Immobilienwesen. Bis zum Jahrtausendwechsel baute er sich Wohlstand und gute Verbindungen auf und begann, sich einen Namen als Politiker zu machen. Seitdem profiliert er sich als pragmatischer und unbestechlicher Familienvater auf einer Gratwanderung zwischen progressiven und nationalistischen Inhalten. Einerseits steht er für liberale Werte wie die Unterstützung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Dagegen vertritt er bei Themen wie der Migrationspolitik eher konservative Ansichten.
Kurzum, Alexei Nawalny mischt seit zwei Jahrzehnten die politische Landschaft Russlands auf. Besonders sein Drang auf Reformen und Wandel sind der Führung um Wladimir Putin ein Dorn im Auge.
Außerdem kämpft Nawalny öffentlichkeitswirksam gegen Korruption, Veruntreuung und Vetternwirtschaft. 2012 gründete er die Kleinpartei Russland der Zukunft, um die seit Jahrzehnten dominierende Partei Einiges Russland um Dauerpräsident Wladimir Putin herauszufordern. Trotzdem lassen sich Nawalnys Persönlichkeit und Politik nicht ohne weiteres in ein simples Narrativ zwängen.
Blink Nummer 2. Der Kampf gegen die Korruption.
Wir machen wieder einen Zeitsprung. Diesmal schreiben wir den April 2008 und Nawalny macht Krawall. Er sitzt in der jährlichen Aktionärsversammlung von Sirgut Neftegaz, einem der größten und profitabelsten Erdölkonzerne Russlands. Normalerweise verlaufen diese Meetings glatt und unauffällig, aber Nawalny hat keine Angst, mit dem Protokoll zu brechen. Als der CEO Wladimir Bogdanow aufs Podest steigt, löchert Nawalny ihn mit Fragen. Wem gehört Sirgut Neftegaz wirklich? Wie kann es sein, dass ein so profitables Unternehmen keine Dividenden auszahlt? Und warum ist der Jahresbericht des Konzerns so schwammig und unzugänglich? Der Rest der Teilnehmer rutscht während dieses Kreuzverhörs grummelnd und unbehaglich auf den Stühlen herum. Aber Nawalnys Auftritt gilt nicht ihnen. Er zeichnet die Sitzung auf und lädt das Video später ins Netz hoch, wo er sich nach und nach eine Anhängerschaft aufbaut. Mit der Aktion sagt Nawalny der Korruption im Land kühn den Kampf an. An dieser Stelle müssen wir ein wenig ausholen. Nach dem Niedergang der Sowjetunion waren Teile der russischen Politik durchaus um Öffnung bemüht, zumindest in ökonomischer Hinsicht. Aber der Weg in die liberale Marktwirtschaft war steinig. Ein Großteil der öffentlichen Güter fiel nach dem Zerfall des Ostblocks in private Hände. Dabei gelangte eine kleine Gruppe von Oligarchen zu obszönem Reichtum und massivem politischen Einfluss. Diese Entwicklung setzte sich seit der Jahrtausendwende unter Putin fort. Unternehmer kollaborierten weiter mit Politikern, um sich durch Bestechung, Unterschlagung und sonstige Praktiken zu bereichern. Nawalnys Kampf gegen die Korruption begann 2006 mit sogenanntem Aktionärsaktivismus. Er nutzte seinen eigenen Wohlstand, um Minderheitsanteile an großen Unternehmen wie Sirgut Neftegaz zu kaufen. Durch diese Anteile erhielt er dann Zugang zu Insider-Informationen und das Recht, Einblicke in die Finanzen der Konzerne einzufordern. So konnte er verdächtige Vorgänge aufdecken und darüber auf seinem Blog schreiben. 2010 verzeichnete er dabei einen wichtigen Punktsieg. Er konnte mit geleakten Dokumenten beweisen, dass der Erdölkonzern Transneft auf mysteriöse Weise 4 Milliarden Dollar beim Bau der Ostsibirien-Pazifik-Pipeline verloren hatte. Sein Leak führte zu einem großen staatlichen Untersuchungsverfahren. Der Prozess wurde später zwar ohne nennenswerte Ergebnisse eingestellt, aber er hatte eines bewirkt. Korruption unter der Elite war plötzlich ein großes Thema in den russischen Medien.
Kurz gesagt, Nawalny nutzte seinen eigenen Wohlstand, um gegen die Korruption zu kämpfen. Er erkaufte sich über Firmenanteile intime Einblicke und veröffentlichte geheime Belege für verdächtige Aktivitäten.
Bald konzentrierte sich Nawalny voll und ganz auf seine Antikorruptionskampagne. Im Februar 2012 vereinte er seine diversen Projekte unter dem Dach des sogenannten Fonds für Korruptionsbekämpfung, kurz FBK. Seitdem sammelt diese Organisation Gelder, um gegen verdächtige Staatsaufträge oder Wahlbetrug zu ermitteln. Der FBK produziert auch weltweit populäre YouTube-Videos, die darüber berichten, wie sich die korrupte Elite des Landes bereichert, während der Großteil der Bevölkerung leer ausgeht. Kein Wunder also, dass sich Nawalny mit seiner Arbeit Feinde macht. Und zwar mächtige Feinde.
Blink Nummer 3. Nawalnys unsteter Weg in die Politik.
Nawalny war schon immer politisch interessiert. Als Teenager verschlang er die Werke von Voltaire und anderen Denkern. Und er verfolgte aufmerksam, wie die Reformer um Boris Jelzin um das politische Erbe der Sowjetunion rangen. Seitdem wurde sein Gestaltungswille nur noch stärker. So sehr, dass er im Alter von 40 Jahren beschloss, sich 2018 um das höchste Amt des Landes zu bewerben. Nawalnys Kampagne für die Präsidentschaftswahlen begann im Herbst 2016. Er verkündete seine Kandidatur in einem flotten YouTube-Video, in dem er über dringende Themen sprach, wie Ungleichheit, Steuern, Außenpolitik und natürlich Korruption. Im Laufe des folgenden Jahres kämpfte er hart dafür, in Russlands kompliziertem Wahlsystem Fuß zu fassen. Aber Ende 2017 schloss ihn der Kreml wegen fadenscheiniger Korruptionsvorwürfe von den Wahlen aus. Nawalny war bereits mehrfach von russischen Gerichten verurteilt worden, zum Beispiel wegen der Unterschlagung von Holz oder der Veruntreuung von Spendengeldern. Seine Verteidigung, die Opposition sowie internationale Medien sprachen von politisch inszenierten Verfahren, auch weil es immer an konkreten Beweisen fehlte. Der Ausschluss war nicht die erste Wende in Nawalnys eigenwilliger und, sagen wir, abwechslungsreicher Karriere. Als Student begeisterte er sich für kapitalistische Reformbemühungen im sowjetischen System. Dann, nach seinem eigenen rasanten unternehmerischen Aufstieg, trat er der linksliberalen Kleinpartei Jabloko bei. Auch hier gewann er rasch an Einfluss, auch wenn die Partei kaum auf nationaler Ebene punkten konnte. Mitte der 2000er Jahre trieb Nawalny wie viele andere russische Politiker jener Zeit in Richtung Nationalismus. Er verließ Jabloko und wurde 2007 Mitbegründer des politischen Bündnisses Narod, was auf Deutsch das Volk bedeutet. Narod vermengte Wirtschaftsliberalismus mit volkstümelnder konservativer Einwanderungspolitik. Die Bewegung verlief im Sande, aber Nawalny wird seither mit nationalistischen Ansichten verknüpft. Dann, als sein Kampf gegen die Korruption in Gang kam, nahm auch seine politische Karriere Fahrt auf. Über seinen Blog und andere Kanäle kritisierte er einiges Russland offen als Partei der Gauner und Diebe. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2012 engagierte er sich für ein System namens Smart Voting, das Putins Machtbasis in den Wahlbezirken schwächen sollte. Die Stimmen wurden strategisch auf die regionalen Oppositionsparteien mit den besten Chancen gegen einiges Russland versammelt. Nachdem Putin trotzdem gewann, rief Nawalny in Moskau zu einer Reihe von Protesten auf, die große Massen anzogen und Nawalny beflügelten, bei der Bürgermeisterwahl zu kandidieren. Aber auch diese Wahl mündete in einer Niederlage. Nawalny ließ sich nicht beirren. Er setzte seinen Aktivismus fort und kandidierte für die Präsidentschaftswahlen 2018. Das undurchsichtige Wahlsystem machte einen Sieg gegen Putin unwahrscheinlich, aber Nawalny hoffte, die Regierungspartei zumindest schwächen zu können. Doch wie gesagt, am Ende schloss ihn die Zentrale Wahlkommission wegen des Urteils über Spendenveruntreuung von den Wahlen aus. Da half es auch nichts, dass diese vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen des Ausschlusses von Nawalny als manipuliert verurteilt wurden.
Was zeigt uns das? Nawalnys Weg zur Politik verlief alles andere als geradlinig. Aber er versuchte von Anfang an, Alternativen zum starren Kurs der Dauerregierung zu formulieren.
Aber dafür musste er sich ein Stück weit neu erfinden. Er musste sich als Widerstandskämpfer inszenieren.
Link Nummer 4. Wandel zum Straßenaktivist.
Auf dem Papier ist Russland eine Demokratie. Das Land hält offene Wahlen ab, in denen Kandidaten diverser Parteien antreten können. Aber in der Praxis sieht die Sache anders aus. Egal wie viele Alternativen auf dem Stimmzettel stehen, wenn es darauf ankommt, gewinnt immer die Regierungspartei. Das sind natürlich frustrierende Bedingungen für alle, die sich Wandel wünschen. Ihnen bleibt nur die Möglichkeit, jenseits der Wahlen Einfluss zu üben, zum Beispiel durch öffentliche Proteste. Denn auch wenn Protest in Russland seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich bringt, hier erhalten kritische Ansichten wenigstens ein bisschen Anerkennung. So kam es, dass Nawalny nach seinem erneuten Ausschluss aus der formellen Politik im Jahr 2018 verstärkt auf Protest als politisches Werkzeug setzte. Und tatsächlich, der Kurswechsel erwies sich als cleverer Schachzug. Nicht, dass Nawalny keine Erfahrungen mit Protestkultur gehabt hätte. Nach den Parlamentswahlen im Dezember 2011 ging er mit vielen Menschen auf die Straße, die die Wahlergebnisse anzweifelten. Putins eigenes Russland hatte eine selbst für die Partei ungewöhnlich hohe Stimmmehrheit erhalten. Das Problem war nur, die Demo wurde im letzten Moment verboten. Nawalny marschierte trotzdem und wurde mit rund 300 anderen Demonstranten wochenlang von der Polizei festgehalten. Nach seiner Freilassung schloss er sich sofort einem anderen Protest an. Diesmal hielt er auch eine Rede, in der er das undemokratische Vorgehen des Kremls kritisierte. Später, als er seine erste Präsidentschaftskandidatur bekannt gab, rechnete er mit staatlichem Widerstand. Zusammen mit seinem politischen Berater Leonid Volkov entwarf er eine ausgeklügelte Strategie, um seine Anhänger auch im Falle einer Wahlniederlage zu binden. Sie setzten auf eine Mischung aus Social-Media-Kampagne und großen Kundgebungen in mehr als 90 russischen Städten. So schufen sie eine gut koordinierte Bewegung, die überall im Land selbst politikverdrossene Menschen auf die Straße trieb. Ein Grund für diesen großen Anklang war Nawalnys landesweite Ausrichtung, also die Strategie, selbst entlegene Regionen, Städte und Dörfer zu adressieren. Sein Team versuchte, Wahllokale an so vielen Orten wie möglich einzurichten und vernetzte sich erfolgreich mit örtlichen Veranstaltern und Aktivistinnen. Die Taktik bewährte sich. An vielen Orten wollten die Behörden die Bewegung durch Demonstrationsverbote bremsen. Da halfen lokale Akteure, Treffen und Kundgebungen an private Orte zu verlegen.
Wir sehen, Nawalny baute sein Engagement zu einem aktivistisch inspirierten Protestnetzwerk aus.
Das Netzwerk wandte sich auch gezielt an Menschen jenseits der jungen, gut situierten und gebildeten Kohorte, die typischerweise die Basis progressiver Bewegungen stellt. Nawalny und seine Mitstreiter suchten den Kontakt zu Arbeitern, Senioren und anderen stärker marginalisierten Gruppen. Und dann, als Nawalny 2021 schließlich von der Polizei festgenommen wurde, waren seine Anhänger sprungbereit. Tausende gingen auf die Straße, um gegen seine Festnahme zu protestieren.
Blink Nummer 5. Putin gegen jede Opposition.
Die Winter in Russland sind hart. Die Sonne geht früh unter und die Temperaturen liegen in den meisten Großstädten monatelang auf oder unter dem Gefrierpunkt. Und trotzdem gingen im Januar und Februar 2021 knapp 200.000 Menschen auf die Straße, um gegen Nawalnys Verhaftung zu protestieren. Was war passiert? Wir erinnern uns, im Sommer 2020 war Nawalny Opfer eines mysteriösen Giftanschlags geworden. Er wurde in der deutschen Hauptstadt behandelt, erholte sich und kehrte nach Russland zurück. Doch dort nahmen ihn die Behörden fest, weil er gegen die Bewährungsauflagen seiner Verurteilung wegen Spendenveruntreuung verstoßen hatte. Das war natürlich Öl auf das Feuer seiner Protestbewegung. Ob sich Putin von der breiten Unterstützung für seinen Widersacher beeindrucken ließ? Schwer zu sagen. Der Pressesprecher des Präsidenten verneinte die Frage, ob Nawalny eine Bedrohung für die Regierung darstelle. Und doch schien der Kreml bemüht, jede Opposition im Keim zu ersticken. Seit 2011 hatte Putins Einiges Russland nahezu totale Kontrolle über die russische Politik. Aber hinter dieser überwältigenden Dominanz steckte ein ständiger Machtkampf. Statt es sich an der Spitze bequem zu machen, agitierte die Partei immerfort, um ihr Regiment über Staat, Medien und Öffentlichkeit zu sichern. Die Schwächung Nawalnys war und ist den Autoren zufolge Teil dieser übergeordneten Agenda. Ein entscheidender Faktor für die anhaltende Stärke von Einiges Russland bleibt der Führerkult um Putin. Die Partei nährt diesen Kult durch regelmäßige Veranstaltungen in Schulen, Unternehmen und zu öffentlichen Anlässen. Der Präsident wird dort als starker und fürsorglicher Übervater inszeniert, der sein Volk vor dem verderblichen Einfluss des Westens schützt. In diesem Narrativ wirkt natürlich jede Opposition unpatriotisch und verdächtig. Außerdem ist die Regierung sehr engagiert, Journalisten und Ermittler an der Verbreitung unbequemer Informationen zu hindern. Im Juli 2017 unterzeichnete Putin ein neues Gesetz, nach dem Behörden die Daten von Personen, die unter dem Schutz des Staates stehen, nach Belieben als geheim einstufen können. Das war eine klare Kampfansage an kritische Nachforschungen wie die von Nawalnys Fonds für Korruptionsbekämpfung. Obendrein hat der Staat ein strenges Auge auf den öffentlichen Diskurs im Internet, um Putin-kritische Narrative so früh wie möglich zu ersticken.
Die Botschaft ist klar. Putins Partei arbeitet aktiv daran, ihre Macht gegen oppositionelle Bewegungen wie die von Nawalny zu verteidigen.
Dafür ist der Kreml sogar bereit, die Demokratie selbst zu untergraben. Zwar gibt es noch öffentliche Wahlen, aber die tatsächliche Beteiligung wird für politische Akteure immer schwerer. Ein Beispiel war der Versuch von Nawalny und seinen Verbündeten, 2019 bei den Moskauer Kommunalwahlen anzutreten. Am Ende stand kein einziger ihrer Kandidaten auf dem Stimmzettel. Wenn also Bürger ihren Unmut nicht mehr bei formellen Wahlen ausdrücken können, bleibt ihnen nur ein Ausweg: noch mehr Protest.
Blink Nummer 6: Ein ungewisses Vermächtnis.
Wir springen ein letztes Mal in der Zeit. Am 2. Februar 2021 steht Nawalny erneut vor Gericht. Nach der Festnahme am Moskauer Flughafen wirft man ihm den Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen vor. Er hätte sich zweimal im Monat bei den Bewährungshelfern vorstellen müssen, sei dieser Pflicht aber nicht nachgekommen. Wie auch, er hatte ja nach dem Giftgasangriff wochenlang in der Berliner Charité gelegen. Aber das spielt offenbar keine Rolle. Kein Wunder, dass seine Anhänger die Vorwürfe für einen billigen Vorwand halten. Ihnen zufolge soll er für den Widerstand gegen Putins Regime bestraft werden und für seine Dreistigkeit, einen Mordanschlag überlebt zu haben. So oder so hält die Klage stand. Nawalny wird zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt. Seit September 2021 befindet sich Nawalny in einer Strafkolonie in der Kleinstadt Pokrov, rund 100 Kilometer östlich von Moskau. Seine Zukunft und sein politisches Vermächtnis sind ungewiss, genau wie sein gesundheitlicher Zustand. Damit sind wir in der Gegenwart dieser Momentaufnahme angelangt, dem Spätherbst 2021. Nawalnys Haft war von Beginn an harsch. Er wurde mehrfach für Bagatelldelikte bestraft, zum Beispiel, weil er zu einem Treffen mit seinem Anwalt in legerem T-Shirt erschien oder nicht formell genug mit einem der Wächter sprach. Außerdem wurde ihm erhöhte Fluchtgefahr attestiert, sodass ihn die Wächter nachts einmal pro Stunde wecken und kontrollieren dürfen. Nawalny ging im März 2021 in einen Hungerstreik, um gegen diese Behandlung zu protestieren, gab aber Ende April erfolglos auf. Jenseits des Straflagers machte sich der russische Staat daran, Nawalnys Organisation zu zerschlagen. Nach seiner Verurteilung verhaftete die Polizei alle Führungskräfte des Fonds für Korruptionsbekämpfung sowie alle regionalen Büroleiter im politischen Netzwerk. Doch es kam noch dicker. Im April wurde der FBK als extremistisch eingestuft. Das Label kriminalisiert sowohl Spenden an die Organisation als auch alle ihre Mitarbeitenden. Was bedeutet das für Nawalnys Vermächtnis? Nun, auf dem Papier fällt seine Bilanz mager aus. Seine größte politische Errungenschaft war der 2. Platz bei der Moskauer Bürgermeisterwahl 2013. Und Umfragen zufolge kennen zwar 75% aller Russen seinen Namen, aber nur 19% unterstützen sein Engagement. Seine wahren Erfolge sind wohl weniger sichtbar. Durch seine lange Karriere als Korruptionsbekämpfer, Politiker und Straßenaktivist konnte er eklatante Probleme im politischen System Russlands aufdecken. Er zerrte das autoritäre und oft repressive Vorgehen der Behörden ans Licht. Und seine Smart-Voting-Kampagne könnte die Dominanz von Einiges Russland bei künftigen Wahlen brechen.
So ist der Stand der Dinge. Nawalny bleibt bis auf Weiteres in Haft. Aber die von ihm initiierte politische Reformbewegung wird in irgendeiner Form weiterleben.
Vielleicht ist sein größter Erfolg symbolischer Natur. Er inspirierte eine neue Generation russischer Bürger, die Machtverhältnisse im Land zu hinterfragen. Und wer weiß, wie diese die politische Zukunft Russlands prägen wird.
Das war unser Kurzporträt zu Nawalny von Jan-Matti Dollbaum, Morven Lalouette und Ben Noble. Zeit für ein Resümee. Unsere Ausgangsfrage war: Wer ist Alexei Nawalny und was sind seine politischen Ziele? Nawalny ist Russlands wohl bekanntester Oppositionspolitiker und Regierungskritiker. Er stammt aus einem liberalen Elternhaus, studierte Jura und Wirtschaft und verdiente in einer ebenso kurzen wie steilen Karriere genug Geld, um Aktionärsaktivismus zu betreiben. Er erkaufte sich über Minderheitsanteile an russischen Konzernen Zugang zu belastenden Informationen, die er dann auf seinem Blog veröffentlichte. So baute er sich eine immer größere Anhängerschaft als Korruptionsbekämpfer auf, der die geheimen Seilschaften zwischen Politik und Wirtschaft ans Licht zerrte. Ab 2011 trieb ihn sein Wunsch nach Reformen und Wandel in die Politik. Er kandidierte als Bürgermeister in Moskau und zweimal bei den Präsidentschaftswahlen. Besonders im Vorfeld der Wahlen 2018 schuf er ein großes Netzwerk aus Anhängerinnen im ganzen Land mit dem Ziel, die Dominanz von Putin und seiner Partei Einiges Russland zu brechen. Doch seine politische Karriere wurde immer wieder von staatlicher Seite torpediert. Er wurde mehrfach für seine Teilnahme an Demonstrationen festgenommen und wegen fadenscheiniger Korruptionsvorwürfe verurteilt. Alle Urteile wurden von internationalen Institutionen wie dem Europäischen Gerichtshof in Frage gestellt. 2020 wurde er Opfer eines Giftgasangriffs, der Gerüchten zufolge vom Kreml aus orchestriert wurde. Nach seiner Genesung und Rückkehr nach Russland wurde er wegen des Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen verhaftet und zu knapp 3 Jahren Haft verurteilt, die er seit September 2021 unter harschen Bedingungen in einem Straflager absitzt. Sein politisches Vermächtnis ist so ungewiss wie seine eigene Zukunft. Aber sein Engagement lenkte die Aufmerksamkeit vieler Russinnen auf die Korruption im eigenen Land. Vielleicht inspiriert seine Arbeit eine neue Generation kritischer Bürger, die Machtverhältnisse mutig zu hinterfragen. So viel zu Alexei Nawalny. Wir hoffen, wir konnten die Gedanken der Autorin zu einem spannenden und informativen Porträt verdichten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.